Gern wäre ich dabei gewesen, flanieren durch Wien im wunderschönen Monat Mai und dann steht sie da, Ines Schwertner im Karl-Marx-Hof. Ich nehme an, sie war beeindruckt. War sie beeindruckt?
Ja, auf jeden Fall. Also das Wetter war wunderbar. Ich bin spaziert bis zu den Karl-Marx-Höfen und dann stand ich da vor diesen ehrwürdigen Bauten. Wobei ich gleichzeitig sagen muss, dass ich mich erinnert gefühlt habe an auch Bauten, in denen ich auch selbst wohne in Berlin und habe gedacht, ach Mensch, eigentlich haben wir das ja überall so, Gemeindewohnhäuser, nicht nur in Wien, aber es war trotzdem sehr besonders. Mhm.
Wohnen im wunderschönen Wien ist ja ein Traum, auch noch mit bezahlbaren Mieten, denn die Eigentumsverhältnisse sind ja da sehr speziell. 32% aller Mietwohnungen sind in Gemeindehand, also in kommunaler Hand, und 26% des Wohneigentums ist in so gemeinnützigen Immobilienfirmen, also über die Hälfte. Mhm. Das ist schon was Besonderes in Wien, oder?
Absolut. Und eben, das hat man auch gesehen. Also ich bin ja zu Fuß durch die Stadt gegangen, durch mehrere Viertel, also jetzt vom 2. in den 19., durch den 20. und so weiter. Und man kann da echt bei jedem, weiß ich nicht, dritten, vierten Haus erkennen. Da steht ja immer dran, dass das der Gemeinde Wien gehört und wann das gebaut wurde. Und man sieht wirklich, manche wurden in den 20ern, 30ern gebaut, manche dann in den 50ern, dann auch in den 60er, 70er, 80ern. Also man sieht, es ist auch nicht alles schönes Gemeindewohnen, muss man auch sagen. Aber insgesamt ist es einfach total sichtbar in der Stadt, wie viele Wohnungen da öffentlich sind und dass sich das so einpasst in die Stadt. Auch jetzt von Neubau, also ich bin auch durch eine Neubausiedlung gegangen und da stand das eben auch mit dran und da dachte ich, wow, das gibt's bei uns, wo, wenn Neubau überhaupt nur Privateigentum ist, gibt's das eigentlich fast gar nicht so sichtbar.
Also du bist geflasht, du bist ja wahrscheinlich so sehr eindrücklich in Wien gewesen, zu dem Grund kommen wir gleich noch und dann bist du noch mit dem Nachtzug zurückgefahren, du hast also ganz frische, geflashte Eindrücke.
Ja, genau, ich komme gerade bin gerade aus dem Nachtzug ausgestiegen und bin auch das erste Mal mit dem Nachtzug gefahren und finde es ja auch so schön, dass es diese Linie noch gibt, von Wien nach Berlin, man fährt dann durch Polen. Und kriegt auch ein Frühstück morgens. Ich finde das super schade, dass die Deutsche Bahn die Nachtzüge eingestellt hat, weil das ist so eine schöne Art zu verreisen, finde ich einerseits. Und jetzt hat es eine tragische Note bekommen, weil sowohl in Wien als auch in Polen eben viele ukrainische Geflüchtete eingestiegen sind. Und dadurch dieser ganze Zug irgendwie nochmal ganz anders war, als wenn man jetzt nur verreisen würde, weil wir kontrolliert wurden auch an den Grenzen. Also es hatte jetzt auch so ein sehr merkwürdigen Beigeschmack, muss ich auch sagen, aber insgesamt finde ich den Nachtzug wirklich eine wunderbare Art zu reisen.
Bist du aus dem jäh erwacht, aus dem Wiener Traum, wobei auch in Wien nicht alles traumhaft ist, denn dort gibt's auch Gentrifizierung und die haben natürlich auch Probleme, also das Paradies ist es auch nicht.
Nee, also man muss auch sagen, dass der Gemeindewohnbau und das alles ist ja wirklich, rührt von einer sehr alten sozialdemokratischen Geschichte her und da merkt man natürlich auch, das sagen einem auch die Wienerinnen und Wiener, dass das auch ein Stück weit ist das Erbe davon. Aber natürlich gibt's da auch, genau, es ist auch umkämpft und ist auch genauso schwierig, also als eine Großstadt, die trotzdem, wo man trotzdem merkt, dass es wahrscheinlich jetzt jahrzehntelang auch dort Privatisierungen gab und auch da die SPÖ nicht mehr so stark sozialdemokratische Politik macht. Also der Prozess ist schon genau der gleiche. Aber man sieht eben auch, es bleibt halt viel erhalten. Also wenn es mal so eine lange Geschichte gibt und auch so eine starke Arbeiterbewegung, das kann man einfach, das merkt man der Stadt trotzdem an und auch dieser internationale Flair, also wirklich sehr viel, ja, ich sag mal so, sehr viel aus dem Balkan, sehr viel serbo-kroatische Läden und so, das merkt man halt auch sehr, sehr stark und das fand ich auch sehr schön in dem Viertel, wo ich gelebt habe.
Ich würde gerne mit dir übers Essen reden, übers Reisen und über all die schönen Dinge des Lebens. Aber unser Anlass hat natürlich auch mit Eigentum zu tun, mit der Frage, wem gehört was, wer verwandelt sich was an und wer hat welchen Einfluss. Es geht nämlich um Medien und Öffentlichkeit. Eigentum, Medien, Öffentlichkeit war eine Tagung, bei der du warst, Tagung des Netzwerks Kritische Kommunikationswissenschaft, in deiner Funktion als Chefredakteurin des Jacobin Magazin, ein linkes, würde ich mal sagen, marxistisches Magazin. Und da ging es um Eigentum, wem gehört was. Ein elementares Thema, oder?
Genau, und ich war sehr dankbar, da eingeladen worden zu sein von der Gruppe Kritische Kommunikationswissenschaften, sind ja noch relativ jung total wichtig, diese Lücke zu füllen, dass es eben auch so darum geht, wem gehören eigentlich die Medien und wo findet da eine Konzentration statt und was hat das auch für einen Einfluss auf die politische und demokratische Willensbildung. Also das ist, glaube ich, was viel zu wenig beleuchtet wird. Und genau, bei der Tagung ging es jetzt 3 ganze Tage darum.
Das ist ja das Thema Kapitalismus macht Journalismus. Und ein Workshop hat mich besonders interessiert zur Identifizierung und Diskurs alternativ organisierter journalistischer Konzepte. Und Anna Lüdecke hat dazu geschrieben, im Prinzip sind Medien, insbesondere der Journalismus, als Instanzen, die neutral über den politischen und gesellschaftlichen Diskurs berichten sollten. Doch die Praxis sieht anders aus. Medien als politische Akteure mit eigenen Interessen, Intentionen sowie Handlungslogiken werden oft so verstanden. Aber vor allem ist ihr ökonomisches Eigeninteresse im Hinblick auf ihre demokratische Funktion kritisch zu hinterfragen. Denn auch sie müssen sich, wie sämtliche Unternehmen im kapitalistischen System behaupten, folgt der privatwirtschaftlich organisierte Journalismus eher kapitalistischen Interessen, statt seine demokratischen Funktionen wahrzunehmen, fragt Anna Lüdecke eine schwer zu beantwortende Frage, aber es ist also nicht egal, wem was gehört.
Ja. Also die Frage durchzog natürlich die ganze Tagung und es begann auch schon damit, dass schon in dem ersten Panel am ersten Abend die Sabine Nuss auch gesagt hat, dass eben der entscheidende Unterschied ist, wenn Medien als Konzerne Profitmaximierung als ihr Ziel haben, dann arbeiten sie einfach grundlegend anders als zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen. Darüber haben wir auch viel gesprochen, dass es ja glücklicherweise auch im deutschsprachigen Raum gibt es ja ein anderes Modell, was eben nicht rein privatwirtschaftlich funktioniert. Aber natürlich auch da, obwohl wir dann mit den Anstalten des öffentlichen Rechts, die ja die Hörfunkanstalten sind, ein anderes Modell haben, wo man auch an einem Rundfunkrat sitzt und eine Mitbestimmung auch über die Inhalte und Formate herrscht, orientieren sich natürlich trotzdem alle an Quoten und an der Gewinnmaximierung. Also das hat einfach dieses privat kapitalistische Modell durchzieht einfach eigentlich alle Sphären und es gibt kaum Möglichkeiten, da alternative Modelle dagegen zu stellen. Das haben wir auch in unserem Panel besprochen, das ja sehr international war oder also sehr europäisch aus verschiedenen europäischen Ländern, wo es auch darum ging, es ist einfach sehr schwer, andere Modelle, sei es Genossenschaften oder andere Formen der Vergesellschaftung auch von Öffentlichkeit herzustellen, einfach weil die Monopolkonzentration dieser großen Medienunternehmen ist mittlerweile einfach so enorm geworden, dass du dagegen eigentlich kaum ankommst.
Dennoch ist der öffentlich-rechtliche, hast du ja gesagt, ein sehr hohes Gut. Das gilt es erstmal zur Verteidigung, natürlich auch zu kritisieren. Dennoch kann man das mal sagen, das ist was Wichtiges. Und dann gibt es ja noch privat organisierte Printmedien. Da gibt es ja auch eine Tendenz, gerade bei linken Medien, sich genossenschaftlich zu organisieren. Die Taz ist ein gutes Beispiel. ND ist jetzt auch eine Genossenschaft geworden. Sind das so Eigentumsformen, die zumindest eine Alternative bieten?
Ja, also das wurde eben auch diskutiert, wie sind diese anderen Formen, also auch durch das Taz zahle ich, durch diese Form von auch, wie kann man sich solidarisieren mit linken Medien in anderweitig und so weiter. Ich glaube aber trotzdem, dass das sind Formate, die zeigen, dass das auch anders geht und dass auch eine andere Mitbestimmung möglich ist. Das heißt aber nicht direkt, dass es die besseren Inhalte dadurch gibt. Das zum einen, also das muss dann nicht zwangsläufig links sein. Es ist es jetzt meistens, weil die Form hängt mit dem Inhalt zusammen. Aber zum Beispiel, wir sind ja auch nicht als Genossenschaft organisiert, sondern auch als GmbH. Darum ging es eben auch für wie kapitalistisch darf man sein als linkes Medium sozusagen. Mhm. Und da gibt es einfach gar nicht so krass viele Formen. Also du kannst entweder versuchen, Geld zu verdienen auf der einen Seite oder du kannst versuchen, dich als Genossenschaft und dann aber auch gerade so dich über Wasser zu halten. Also es ist einfach sehr, sehr schwer, die richtige Form zu finden, wo du sagen kannst, du kannst den Idealismus, den du hast als linkes Medium verteidigen und auch die Inhalte und gleichzeitig aber auch ökonomisch nachhaltig überleben. Ja, also darum geht's ja eben auch. Und da sind uns einfach nicht so viele Formate oder Formen eingefallen, die möglich sind. Und einfach viel wichtiger zu betonen, fand ich, dass einfach wir alle unter sehr prekären Bedingungen arbeiten, egal für welche Form wir uns jetzt, für welche Rechtsform wir uns entscheiden. Also, dass man einfach sagen muss, dass so alternative Medien, das werdet ihr auch kennen, es ging auch viel um freie Radios, sind einfach sehr darauf angewiesen, entweder Solidarität zu bekommen, Unterstützung zu bekommen, vielleicht sogar staatliche Unterstützung zu bekommen, oder man hat es einfach sehr schwer, überhaupt zu existieren.
Kommen wir mal zu den staatlichen Aufgaben. Das ist ja die Energieversorgung, Wohnen, Informationen, vieles gehört ja dazu. Und da erleben wir Privatisierung, Aufweichung. Bei den Medien gibt es hier öffentlich-rechtlichen. Des Weiteren müsste es da nicht auch noch Unterstützung geben, zum einen die Medienkonzentration im Netz zu bekämpfen und den freien Zugang für alle zu gewährleisten?
Ja, um die Plattform ging es natürlich auch sehr stark. Also die große Macht, die Google hat, oder auch gab auch ein Panel, wo es darum ging, sollte man jetzt Facebook enteignen? Da haben alle gesagt, nein, das geht nicht. Also es ist nicht analog zu Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin. Du kannst nicht Wohnkonzerne, kann man vergesellschaften, aber das ist bei den Medienkonzernen eben schwierig, eben weil wir dieses Mischmodell halt schon haben. Also weil wir diese öffentlich-rechtlichen auch schon haben und weil wir die Privatsender und so weiter eben auch schon haben. Und es ging natürlich auch darum, kann man diese großen mittlerweile Monopole auch auf die Daten, die wir haben, oder eben auch auf die auch redaktionelle Tools. Also Google hat auch einfach, liefert sehr, sehr viele so Tools oder kauft sich ein, auch bei Journalistinnen und Journalisten. Also wie man das beschränken kann, ist von staatlicher Seite eben sehr schwierig, weil das auch noch, weil man sehr, sehr wenig darüber weiß. Das ist auch auf der Tagung auch klar geworden. Und es war auch gar nicht so sehr der Ruf nach staatlicher Kontrolle, sondern mehr, welche anderen alternativen Formen gibt es. Und da war jetzt am letzten Tag auch die Rolle von eben Universitäten als oder kritische Wissenschaft als öffentliches Gut und als sozusagen Commons von Wissen. Also welche Orte gibt es eigentlich, wo eine andere Form von Wissens, von überhaupt Informationsfreiheit und von Wissensweitergabe stattfindet. Und da wurden jetzt eben auch nochmal die Universitäten, die ja auch immer stärker privatisiert werden, da in die Pflicht genommen, weil es sind ja eben nicht nur Medien, die das vorantreiben, sondern ja auch die Unis und Bibliotheken, also das alles, was ja auch zu, wenn man so will, Informationsbeschaffung oder Medien und Information zählt.
Welche Rolle spielt in dieser Diskussion das Konzept Commons, Allmende, Gemeineigentum, also dieses Bewusstsein, der Öffentlich-Rechtliche gehört uns, die Infrastruktur des Internets gehört eigentlich uns, sie ist von auch mit staatlichen Geldern, mit über die Universitäten geschaffen worden, so ein Bewusstsein für das, was uns gehört und worüber wir auch verfügen wollen als Gesellschaft.
Ja, also wir haben da gesucht nach den Beispielen von, wo gibt es denn funktionierende, auch öffentliche Güter, also gibt es auch Plattformen, die eben anders funktionieren, die sind aber noch relativ klein, sind jetzt ja auch nochmal zur Diskussion gekommen, nachdem die Information rauskam, dass Elon Musk plant, Twitter zu kaufen, jetzt vielleicht doch nicht, aber wem gehört das eigentlich und sollten wir dann auch zu Plattformen wechseln, die eben anders funktionieren, nach denen nach, also eher Commons sind. Die setzen sich aber nicht durch, aber man kann das natürlich selbst auch einfach mitverwenden und versuchen, das größer werden zu lassen. Eine der größten und funktionierenden, eigentlich nach diesem Prinzip funktionierenden Commons-Plattform ist eben Wikipedia. Also was so ein Beispiel dafür ist, für eine weltweit genutzte Seite, wo man Informationen bekommen kann, wo man auch Informationen wieder korrigieren kann. Also das ist so ein Beispiel, eigentlich ein positives Beispiel von diesen Commons, die sind frei zugänglich für alle und jeder kann auch daran mitarbeiten. Wir haben aber auch gesagt bei der Tagung, dass das dann wieder Folgeprobleme hervorruft. Also alle Versuche, sowas zu vergesellschaften oder alle zu beteiligen, folgt zumindest bei diesen technischen Seiten oft dazu, dass halt sich fast nur Männer zum Beispiel beteiligen. Also es gibt dann Folgeprobleme. Es ist nicht so, dass wenn man eine perfekte Seite hat, dass dann alles richtig rund läuft, weil sie nicht mehr kapitalistisch läuft, sondern es gibt dann eben andere Probleme. Was aber nicht bedeutet, dass man darauf verzichten sollte, auch solche Seiten oder solche Plattformen jetzt alternativ zu ermöglichen. Aber es wurde irgendwie deutlich, so einfach ist es nicht. Und selbst die positivsten Beispiele haben eben auch immer noch so ihre eigenen Probleme, die sie dann neu produzieren.
Welche Rolle spielt in dieser Debatte der Krieg? Das hat ja jetzt auch wieder gezeigt, geht es um Enteignung, scheint plötzlich nicht mehr das Problem zu sein, wenn es um Staatskonzerne geht. Es wird immer klarer, dass Desinformationskampagnen oder sogar ein Informationskrieg, in dem wir schon drin sind, hat das einen Einfluss auf diese Diskussion, der Krieg in der Ukraine?
Ja, also das schwang natürlich immer so mit, aber um die Kriegsbilder ging es tatsächlich gar nicht so sehr. Ich glaube, weil das, also die Konferenz war eigentlich für den letzten November geplant. Also das war jetzt gar nicht, hat, glaube ich, die aktuellen Ereignisse gar nicht so mit eingeholt, was Fake News oder auch Kriegsbilder anging. Aber es war natürlich die ganze Zeit, stand das im Raum. Also auch wenn du so öffentlich-rechtliche oder auch staatliches Fernsehen hast, du kannst halt nie, also kannst du eigentlich nie sagen, wenn es ein anderes Regime gibt, eine andere Regierung, wird das sofort wieder vereinnahmt. Also darum ging es schon sehr viel, dass einfach Vergesellschaftung ist eben nicht gleich Verstaatlichung, weil wir eigentlich bei Staatsmedien auch genau sehen, wenn die staatlich kontrolliert sind, dass das genau die Gefahr ist. Also damit kann man einfach auch eine krasse Ideologisierung betreiben. Das kann aber bei den großen Privaten, wie das mit Trump und den rechten Sendern war, natürlich genauso sein. Also dass diese Gefahr auf jeden Fall besteht, das war sehr deutlich, ja.
Hm. Abschließend noch zum dem Konzept Gegenöffentlichkeit. In den 70ern und den 80ern und auch noch in den 90ern haben ja die freien Radios, also die dritte Säule dieser Medienlandschaft, immer für sich beansprucht. Wir sind die Gegenöffentlichkeit. Es gab sogar mal einen Querfunk, also ein war Querdenken und Gegenöffentlichkeit Kritik am Staat, was eher Linkes. Mittlerweile ist das ganz schwierig. Das Wort Querdenken ist vereinnahmt, Gegenöffentlichkeit, da braucht es doch neue linke Konzepte. Das ist schwierig geworden, oder?
Ja, und auch da waren wir die ganze Tagung über so ein bisschen auf der Suche, weil tatsächlich auch viele der Älteren, die da waren, gesagt haben, genau, das kannten wir ja schon alles und wir sind auch noch Verfechterinnen dieser Konzepte. Man muss aber eben auch sagen, und das ist jetzt ja meine Generation, die im Neoliberalismus aufgewachsen ist, ich kenne das gar nicht so sehr als Bewegung, nur eben aus der Geschichte heraus. Und wir, die ja auch ein linkes Medium gegründet haben jetzt kürzlich, sehen schon total den Bedarf auch an Alternativen zu dem, was es gibt. Ich glaube auch weiterhin, dass es da einen Bedarf gibt, der größer ist, also auch eine große Sehnsucht danach, auch andere linke Medien oder andere Konzepte so zu konsumieren, das glaube ich nach wie vor, aber es ist eben sehr, sehr schwer auf diesem Markt, der kleiner wird, wir haben eine Papierkrise, Verlage, linke Verlage gehen langsam ein, also es haben einfach alle sehr, sehr schwer und unter diesen Bedingungen auch so eine Vielfalt herzustellen, ja, sei es an Büchern oder an Radios oder auch an Podcasts, also alles, was es jetzt gibt, es ist ja sehr schwer, sich durchzusetzen gegen diese großen, sehr, sehr marktmächtigen, ja, also alle großen Verlagshäuser haben dann auch ihre Podcasts und haben dann auch dieses und jenes. Das ist eben also extrem viel schwerer geworden, sich da durchzusetzen auf den Plattformen, die es gibt.
Ich habe zwar gesagt, letzte Frage, ich habe doch noch eine allerletzte Frage. Ja, in einem Interview, in einem Gespräch hast du auf die Frage, was denn links ist, was denn marxistisch ist, was denn sozialistisch ist, hast du gesagt, es ist ein Befreiungsprojekt. Und da hat mir dann die Nachfrage gefehlt, wovon befreien wir uns und was ist denn das Befreiungsprojekt in deiner Idealvorstellung?
Naja, also als Befreiung von allen Zwängen, also sei es der Zwang, unbedingt unsere wahre Arbeitskraft zu verkaufen und also unsere Zeit so einschränken zu lassen oder uns irgendwie als Persönlichkeiten nicht entwickeln zu können. Also alles, was uns eben so einzwängt, dass man sich davon befreit auf allen Ebenen, also sowohl als Individuum als auch wir gemeinschaftlich, ne, dass wir anders unser Zusammenleben organisieren und da nicht mehr da gezwungen sind, unsere Zeit und unsere Arbeitskraft und all das für jemanden anderen aufzugeben. Also das ist jetzt eine sehr abstrakte Antwort, aber konkret heißt es eben dann andersrum über alles in unserem Leben entscheiden zu können und eben auch jetzt auf die Medien bezogen, auf das, was wir hören wollen, was wir konsumieren wollen, was wir aber auch selber produzieren wollen. Also dass auch alle in die Lage versetzt werden. Das habe ich am Ende des Podiums gesagt, da ging es auch um die Frage, was ist denn eure utopische Vorstellung? Und ich fände es schon schön, wenn alle Menschen in die Lage versetzt werden, sofern sie das wollen, auch selbst was zu produzieren, was sie möchten. Also sei es Bücher schreiben oder Radiosendungen und dass alle in die Lage versetzt werden, das tun zu können. Das fände ich schon schön.
Das wäre Mediendemokratie par excellence. Eigentum, Medienöffentlichkeit. Du warst bei der Tagung des Netzwerks Kritische Kommunikationswissenschaften in Wien. Jetzt schreibst du demnächst wieder Artikel für das Magazin Jacobin, kommt demnächst raus. Ines, gutes Ankommen in Berlin. Ist auch eine lebenswerte Stadt, vielleicht nicht ganz so schön wie Wien, aber es ist immer die Frage, was man daraus macht. Herzlichen Dank, Ines Schwertner.
Vielen Dank dir auch.